Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Der Fremde von Albert Camus. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir mit dem heutigen Text?
Also von Camus habe ich schon einiges erwartet. Ich möchte nicht sagen, dass ich enttäuscht war von dem Buch Der Fremde, aber es ist auf jeden Fall nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, beziehungsweise es ist genau das, was ich eigentlich von dem mit 20. Jahrhundert Autor erwartet habe. Also es hat mich schon ein bisschen so an Max Frisch oder Stefan Zweig ein bisschen erinnert, tatsächlich. Oder Max Friedrich Dürrenmatt, den wir gerade durchgemacht haben.
Also, um das jetzt mal in andere Worte zu fassen, wie ich es aufgefasst habe, du warst vom Literarischen begeistert, aber vom Philosophischen enttäuscht, oder was?
Eher andersrum.
Okay. Ich muss sagen, das Buch Der Fremde an sich hat mir vorher gar nichts gesagt. Ich habe
ja,
das
mir auch
einfach
nicht.
Noch nie gehört. Scheint ein wichtiges Buch zu sein. Ich habe gehört, eines der Hauptwerke des Existenzialismus.
Ja, hat sogar Sartre gesagt, was ja ein bisschen so der Gegenspieler von Camus war. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber...
Deswegen hat er das gesagt, weil er dieses in deinen Augen ja eher nicht so, nicht so Buch dann einmal weiterempfohlen hat. Wenn ihr Camus lest, dann lest vielleicht das da, ne? Nee, aber ich muss sagen, Camus hat natürlich ist natürlich eine sehr ansteckende Person, ist eine interessante Person. Und mir hat das Buch eigentlich ziemlich gut gefallen. Also ich bin da sehr unvoreingenommen rein und ich fand es nicht schlecht. Viele Gedanken, die sehr cool waren.
Ja.
Ich muss sagen, von den verwendeten Motiven her war ich jetzt, das war teilweise nicht so meins. Also
ja.
Mord ist ja so ein Motiv. Ich erzähle jetzt einfach mal so ein paar Sachen auf, die ich halt nicht so mag.
Ja.
Gerichtsprozess. In der Panne fand ich super cool, weil das da ein bisschen auf die Schippe genommen wurde. Hier fand ich das als Motiv einfach ein bisschen nervig. Gefängnis und Beerdigung finde ich jetzt alles nicht so mega.
Ja.
Naja, wir sind ja nicht hier, um jetzt die Motive zu besprechen, sondern wir wollen das ja.
Das kommt erst später bei der Interpretation.
Genau. Was hast du für eine Quelle verwendet?
Ich habe einmal das Buch natürlich an sich verwendet. Die Zitate, die ich hier raus habe, Camus ist ja ein französischer Autor, deswegen es muss ins Deutsche übertragen werden. Das Buch, das ich hier habe, ist von Georg Goyert und Hans-Georg Brenner übersetzt worden, übertragen worden ins Deutsche. Und es ist 1961 im Juli im Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH Rheinbeck bei Hamburg erschienen. Und zudem habe ich noch mein literaturkreis.de, dasgrauesofa.com und getabstract.com verwendet.
Top. Also ich habe mir das als Hörspiel angehört, das ich sehr empfehlen kann.
Ich auch.
Hörspiele an sich sind einfach super, hat ein bisschen an die Panne erinnert, aber also die Panne war deutlich besser von der Aufbereitung her.
Ja.
Ansonsten habe ich inhaltsangabe.de, Klassiker, muss ich nicht viel zu sagen. Auch literaturkreis.de, sehr gut. Und eine wissenschaftliche Arbeit aus einem Seminar unter der Leitung von B. Willhauer und Dr. M. Funken mit dem Titel Meursault, der absurde Held, Betrachtungen zu Albert Camus, Roman der Fremde.
Ja, um das nochmal vielleicht kurz zu vergleichen, das Audiobuch und das eigentliche Buch. Vom Inhalt her sind die ziemlich identisch, da wird nicht wirklich viel ausgelassen, aber wenn man wirklich den Stil von Camus verstehen will, wie er wirklich schreibt, dann muss man natürlich zum Buch greifen, weil im Audiobuch sind es einfach nur eigentlich nur Dialoge und es gibt viel weniger Dialoge im Buch als im Hörspiel, weil das Hörspiel ist nur die Dialoge.
Und wenn man es natürlich richtig hart will, muss man auf den französischen Text zurückkommen. Aber dafür muss ich noch ein bisschen Französisch üben.
Ja. Aber vielleicht ein bisschen zur Entstehungsgeschichte vom Buch, oder? Wie wir in der Biografiefolge erwähnt haben, hat er 1937, 38 Albert Camus aus gesundheitlichen Gründen konnte er nicht Gymnasiallehrer werden. Und aus Enttäuschung darüber hat er dann einen Roman geschrieben, in dem ein junger Mann namens Meursault einen wohlhabenden Bekannten der in einen Rollstuhl gefesselt ist. Er schießt und sich in dessen Villa über dem Meer einnistet, wo er dann selbst an Tuberkulose stirbt. Das ist nicht der Fremde, der Plot von der Fremde. Camus hat diese Arbeit abgebrochen und hat sich dann eben dem Fremden zugewidmet, aber so ein paar Motive kann man ja auch gleich sehen oder Parallelen. Und er hat sich dann eben der Fremde geschrieben, aber das Buch, was ich oder die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, die ist posthum unter dem Titel Der glückliche Tod veröffentlicht worden. Aber ja, der Fremde ist eher politisch angelegt. Zum Beispiel geht es um den damals um die heftig umstrittene Frage, dass Araber gleichberechtigt werden sollte. Und ich finde, der Arbeitstitel ist sehr treffend. Er heißt nämlich Der Gleichgültige. Und könnte man jetzt ein bisschen darauf ausholen, aber das machen wir später.
Das ging schon sehr tief rein. Ich möchte noch dazu sagen, er veröffentlicht 1942 in Paris und das war der erste Roman, den er veröffentlicht hat und da war er 29 Jahre alt.
Mich heftig, und da hat er auch ein bisschen so einen Zeitgeist, 1942, Zweiter Weltkrieg, hat den Zeitgeist ein bisschen da mitgenommen, und es war schon ein ziemlich großer Erfolg, aber erst durch die Pest kam ein richtig großer Durchbruch.
Jetzt haben wir schon gut Lust gemacht, würde ich sagen, aufs Stück. Aufs Stück, aufs Werk, wie auch immer. Auf die
Ein
Philosophie.
Roman.
Da bleibt mir nur zu sagen, guten Appetit.
Heute ist Mama gestorben, vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht. Aus dem Altersheim bekam ich ein Telegramm. Mutter verschieden, Beisetzung morgen. Vorzügliche Hochachtung. Das besagt nichts, vielleicht war es gestern. So beginnt der Roman Der Fremde von Albert Camus.
Ja, und er ist aufgeteilt in zwei Teile, um es mal grob zu gliedern. Der erste Teil sind die ersten sechs Kapitel. Es geht um Meursault, circa 30 Jahre alt, Franzose, Büroangestellter in Algerien. Und wie wir gerade gehört haben, er erfährt vom Tod seiner Mutter, ist dabei aber sehr gefasst, sehr nüchtern, fast schon distanziert. Und er fährt dann zum Altenheim, führt dort die Totenwache durch und besucht dann anschließend die Beerdigung mit den sehr wenigen anwesenden Trauergästen. Da insgesamt sehr gefasst und ohne da jetzt besonders aus der Fassung zu kommen. Zweites Kapitel ist der nächste Tag, ist ein Samstag. Er geht an den Strand, trifft dort eine alte Kollegin von sich, die heißt Marie. Und der hat schon länger auch sexuelle Interessen an ihr. Lädt sie ins Kino ein, verbringt dann die Nacht anschließend mit ihr. Und dann am nächsten Morgen, als sie weg ist, verbringt er den ganzen Sonntag alleine auf dem Balkon. Also vielleicht auch ein bisschen ein ungewöhnliches. Also vielleicht, wenn die Mutter stirbt, verhält man sich normalerweise anders. Sag ich mal so. Nächstes Kapitel. Die anschließende Woche über arbeitet er wie gewohnt im Büro und er wird dann von seinem Nachbarn Remond zum Essen eingeladen. Remond ist offiziell Magazinhändler, zumindest sagt er das die ganze Zeit, ist aber, das ist da so ein bisschen bekannt, eigentlich Zuhälter. Und bei dem Abendessen erzählt er ihm dann auch, eine Geliebte ihn hintergangen hat und dass er ihm unbedingt einen Rachebrief schreiben will, dass er aber da nicht so gut drin ist und der angetrunkene Meursault soll ihm dann dabei beim Schreiben helfen und das macht er dann auch.
Hat er nicht sogar eine ganze Flasche Wein schon getrunken und er schenkt ihm trotzdem noch weiter ein?
Ja,
Also
irgendwie so.
da merkt man schon, wie besoffen Meursault so ist.
Der Meursault lässt sich's gut gehen.
Ja.
Er verbringt in anschließenden Zeit sehr viel Zeit mit Marie, also seiner alten Kollegin, seiner Geliebten, wenn man das will. Und plötzlich hören sie, als sie bei ihm in der Wohnung sind, eine Schreie von nebenan. Und zwar schlägt Romeau seine Geliebte oder seine Ex-Geliebte, die, weswegen er vorher schon mal Streit hatte, die Polizei, die Gendarmerie wird gerufen. Meursault verspricht dann Romeau später für ihn als auszusagen, dass Remonds Geliebte ihn vorher geschlagen hat, provoziert hat. Dem kommt er dann auch nach. Im nächsten Kapitel lädt Remor, Mesor, dann Mesor, warte ich diese Namen, und Remy und Marie dann zu einem Freund im Strandhaus ein, wo die auch gerne einwilligen fürs Wochenende dann. Als er dann zur Arbeit kommt, lässt ihn seinen Boss dann herholen und gibt ihm ein sehr großzügiges Karriereangebot, zwar, dass er der Chef von der Abteilung in Paris werden könnte. Er ist aber eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Leben, das er gerade lebt, und lehnt dieses Angebot ab. Am Abend macht ihm Marie einen Heiratsantrag und er stimmt ihm damit zu, dass er sagt, dass es ihm für ihn eigentlich keinen Unterschied macht.
Ja. Ihm wird eine Stelle in Paris angeboten und ich fand einfach, wie Paris dort beschrieben wird, er war nämlich so, war schon mal in Paris eine Zeit lang und wie Paris dort beschrieben wird, finde ich einfach sehr gut, deswegen möchte ich das hier vorlesen. Ich sagte ihr, dass ich eine Zeit lang in Paris gelebt hatte und sie fragte, wie es dort sei. Ich sagte, schmutzig, lauter Tauben und dunkle Höfe. Die Menschen sind alle ganz blass.
Von Frankreich.
Im Vergleich zu Algerien, kein Wunder, dass alle blass sind.
Ja, gut. Nächstes Kapitel. Es ist jetzt dieses besagte Wochenende, wo sie zum Strandhaus eingeladen sind. Da fahren sie dann auch hin. Und die beiden Männer, während die beiden Frauen, sehr, sehr klassische
Ja.
Rollenbilder, wie auch immer,
Man
hier
merkt, wann es
das
geschrieben
Essen
wurde, auf jeden Fall.
vorbereiten, machen die beiden Männer einen Spaziergang und dort treffen sie auf zwei Araber. Den einen kennt Remor, das ist der Bruder von der Ex-Geliebten,
Die er
und
verprügelt hat, oder?
genau, der auch den Drohbrief geschrieben hat. Damit fing diese ganze Geschichte ja an. Meso hat ihm ja den Drohbrief geschrieben, aber ja, zurück zur Geschichte. Die beiden Parteien, nenne ich es jetzt mal, bedrohen sich dann so ein bisschen gegenseitig. Das ist alles ein bisschen komisch, bisschen komische Stimmung. Erst sind sie da, dann gehen sie wieder weg. Dann plötzlich hat der ein Messer und dann wird Remor angegriffen, hat ein Messer im Arm. Und dann kommt die zweite bisschen komische Stelle. Also Meso hat vorher Remor den Revolver weggenommen, damit er dann nichts Böses
Keiner
anstellt.
schießt.
Genau. Und er geht dann aber nochmal alleine an den Strand zurück. Ist nicht genau klar, warum er das macht. Auch zu dieser Quelle, wo dieses gefunden hat. Und die Sonne im Himmel, plötzlich taucht einer von diesen Arabern auf und von der Sonne benommen, zumindest beschildert er es hier so, tötet er ihn dann. Ja, der Leichnam schon, der leblose Körper schon am Boden liegt.
Ja, also sein Messer, das der Araber hat, blitzt so in der Sonne und deswegen schießt nach so, ohne wirklich nachzudenken, auf den Araber. Und als er dann schon leblos ist, geht er hin zu dem Körper und schießt dann eben noch viermal. Und damit ist der zweite Teil zu Ende.
Ich habe ja gesagt, also diese Stelle, wo sie sich so ein bisschen gegenseitig bedroht haben, kannst du da vielleicht noch einfach ein paar Sachen zu sagen? Hast du da was parat, wie du das empfunden hast oder so?
Ja, also es war auf jeden Fall alles ein bisschen komisch. Ich habe das nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall haben die
Okay,
sich
mir geht's nicht nur mir so. Das wollte ich wissen.
die verprügeln sich auf jeden Fall gegenseitig. Raymond kriegt ja das Messer in seinen Körper irgendwo, ich weiß nicht genau. Gehen dann wieder weg. Dann kommen sie aber nochmal und bevor eben Raymond irgendwas machen kann mit dem Revolver, den er gezogen hat, nimmt er Merceau den Revolver eben ab. Aber ja, und dann passiert eben das, was wir schon gesagt haben.
Vielleicht sind es einfach so erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Dinger, die wir nicht mehr gewohnt sind.
Revolver mitnehmen.
Ja. Das war der erste Teil, also der endet quasi mit einem Totschlag.
Ja.
Ja. Mord, wie auch immer.
Ich
Über
frage, ob
diese
es
Frage wird jetzt.
Vorsatz war oder nicht.
Über
Aber genau.
diese Frage wird jetzt im zweiten Teil diskutiert. Meso wird verhaftet. Er wird mehrere Male verhört. Dabei sagt unter anderem, dass er keinen Anwalt will, sondern einfach die Sache so schildern will, wie sie passiert ist. Und er bekennt sich aber keine Reue. Dieser letzte, ja, keine Reue zeigt oder das nicht bereut, tut vor allem den Untersuchungsrichter so ein bisschen verwundern und sucht ihn dann, indem er eben Kreuz mit Jesus Christus darauf zeigt, zur Reue zu. Und dem ist es total wichtig, dass er jetzt dann Reue zeigt. Er ist ein bisschen fremd und der sagt dann nur ja, ja, weil er ihn loswerden will. Spät im Gefängnis. Er ist da einige Zeit, Maria darf ihn dann auch irgendwann nicht mehr besuchen und ab diesem gewöhnt sich man mehr die Haft. Er leidet, wenn man so will, nicht mehr und er ist froh oder er hält sich mit den Erinnerungen, die er schon draußen erlebt hat, hier drinnen über Wasser. Also da war so ein bisschen das Zitat, also ich gebe das jetzt nur sinnhaft wieder, wenn man einen Tag draußen gelebt hat, dann schafft man es auch dann, ja, zu leben. Mit diesem, wenn man einen Tag draußen gelebt hat, ist aber, wenn man wirklich gelebt
hat. Darauf lag ja der Fokus hier.
Das nächste Kapitel, im nächsten Kapitel beginnt dann der Prozess. Fokus wird vom Richter oder von der Staatsanwaltschaft darauf gelegt, dass er bei der Beerdigung seiner Mutter sehr teilnahmslos war. Es wird großer Fokus darauf gelegt, dass er gleich nach der Beerdigung seiner Mutter ins Kino gegangen ist und eine Beziehung mit Marie angefangen hat. Und das gilt dann auch schon als Beweis, plus diesen Brief, den er für Raymond geschrieben hat, dass er schuldig ist und dass es ein geplanter Mord war und nicht nur ein aus dem Affekt heraus geschehener Totschlag. Eine andere große Lücke, die die Staatsanwaltschaft hier bemerkt und auf die er auch keine richtig gute Antwort hat, sind, dass er 4 Schüsse dann auch auf den leblosen Körper im Nachhinein gegeben hat, obwohl der Gegner ja eigentlich schon tot war.
Ja.
Hierzu sei auch noch angemerkt, dass Raymond und auch Marie alle in ihren Zeugenaussagen sagen, dass er ein guter Mensch ist und eigentlich nichts Böses im Sinn hatte. Das wird aber ein bisschen übergangen. Letztes Kapitel, die Todesstrafe steht zur Diskussion, die ich gerade schon zusammengefasst habe. Er wird angeklagt, dass er nicht Totschlag begangen hat, sondern tatsächlich einen Mord. Das wird damit begründet, dass der Richter nicht erkennen kann, oder die Staatsanwaltschaft, dass er eine Seele in sich trägt. Dann kommt noch eine relativ schwache Rede vom Verteidiger, wo er meint, dass er dann irgendwie doch eine Seele in ihm gefunden hat. Die ist aber relativ schlecht und wird dann relativ schnell abgetan. Er wird am Ende zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Und ich fand auch noch spannend, dass bei dem Prozess die Presse anwesend war, die sich auf diesen Fall stürzt, weil das Sommerloch gerade ist und es nichts anderes gibt.
Und der nachfolgende Prozess ist nämlich über einen Vatermörder. Und das ist eigentlich der eigentlich interessante Fall. Und der Fall von Marceau ist eigentlich nur, ja, wenn wir schon mal da sind, dann machen wir das eben. Und das ist der einzige Interessante, was es eben gibt. Genau, ja, wie du sagst, im Sommerloch.
In dem Gerichtsprozess wird er dann auch noch als Muttermörder oder was in diese Richtung dargestellt, dass es sogar noch schlimmer ist, was er gemacht hat, als den anderen.
Ja.
Ich glaube, ich habe vorhin schon gesagt, jetzt kommt das letzte Kapitel, das war nur das vorletzte, jetzt kommt das letzte Kapitel. Er befindet sich wieder im Gefängnis, aber diesmal im anderen, Vorbereitung auf die Guillotine. Und ein kirchlicher Seelsorger will mit ihm sprechen. Er hat aber überhaupt keinen Bock drauf. Er erwidert ihm, dass er nicht an Gott glaubt und denkt in der Zeit auch noch über ein Gnadengesuch nach, das ihm da so ein bisschen Lichtschein ergibt. Als dann der Priester zum zweiten und zum offiziellen Besuch auch kommt, erkennt er aber, dass er in dieser Absurdität der Welt, aber kommen wir später noch zu, die hier herrscht, glücklich ist. Er, also glücklich war schon immer und auch jetzt immer noch glücklich ist. Er schmeißt dann den Priester raus, also glaube ich, wird sogar, hat einen kleinen Ausraster.
Ja, auf jeden Fall.
Geht dann mit Gelassenheit seiner Hinrichtung entgegen. Und damit endet dieses Stück.
Aber wir sehen die Hinrichtung, oder die Hinrichtung wird nicht dargestellt, sondern es ist praktisch einfach nur der letzte Moment vor der Hinrichtung, eigentlich bevor er aus der Zelle rausgeführt wird. Somit endet das Kapitel, das letzte Kapitel.
Ja, manchmal ist das, was nicht gezeigt wird, was man sich forscht oder nicht beschrieben wird, das, was man sich vorstellen muss, dann das
Ja.
Beste.
Aber soweit haben wir doch alles zusammengefasst und wir gehen zur Interpretation, oder?
Richtig. So, meine erste Frage an dich ist: Du machst immer was zu sprechenden Namen. Hast du
Ja,
es
wir sind.
dieses Mal geschafft, hier was zu sprechenden Namen rauszufinden? Weil ich wüsste nicht, wie das geht.
Nein, nein, aber das habe ich ja nur bei Friedrich Dürrenmatt, war das jetzt mein Go-To-Interpretations-Move. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Nächstes Mal wieder. Nächstes Mal wieder.
Nächstes Mal wieder.
Okay, was hast du dann so?
Beziehungsweise, naja, sprechende Name, das ist jetzt generell die Frage, warum heißt der Roman Der Fremde? Also, ich habe da ein paar Ideen dazu, aber ich möchte dich jetzt nicht irgendwie beeinflussen. Deswegen, was denkst du denn, was ist denn deine Meinung dazu, warum der Roman Der Fremde heißt? Weil es wird ja nicht einmal Der Fremde genannt. Weißt
Das war tatsächlich meine Abschlussfrage. Wer denkst du, ist in der Geschichte der
du,
Fremde?
was ich meine?
Aber ich kann nicht mehr beantworten und ja, ich überlege mir später was Neues. Ich habe gelesen, das ist jetzt nicht ganz das, wo ich mir gedacht habe, aber das habe ich mal gelesen, dass Meuseaux der Fremde ist, weil er seinen Mitmenschen suspekt ist. Also
Auf
er, ja.
die Interpretation bin ich auch gekommen. Aber redest du mal weiter, dann zeige ich es einfach gleich.
Ich habe jetzt schon sehr viel geredet, du kannst
Achso.
ruhig.
Also wir bekommen ja sehr viel Einsicht in Meuseaux Denken und Handeln, aber wir als Gesellschaft, als Leser, als Jury, als Untersuchungsrichter verstehen ihn ja nicht wirklich. Auch Marie selbst, die Geliebte, versteht ihn ja auch nicht wirklich.
Jetzt liebt ihn ja, weil er so anders ist.
Genau, und also warum er Marie heiraten will, bekommen wir keine richtige Antwort. Warum er den Araber ermordet hat, bekommen wir auch keine Antwort. Also er bleibt für uns fremd, weil er für die Gesellschaft fremd bleibt. Weil eben die Moralvorstellungen von uns, von der Gesellschaft, anders sind als die von Meursault, von der Hauptfigur. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu obvious. Das, was ich gerade gesagt habe. Deswegen vielleicht noch eine andere Interpretation. Vielleicht ist es der Araber, der getötet wird. Der ist ja in zweierlei der Fremde. Erstens kennt er ja Meuseaux nicht und Meuseaux kennt den Araber ja nicht, oder vielleicht nur so indirekt durch den Brief, aber er weiß es, glaube ich, nicht mal. Und wir natürlich auch nicht. Ich glaube, er wird ja nicht mal per Namen genannt. Er wird immer nur als der Araber bezeichnet. Aber auch zweitens aus einer Xenophobie. Perspektive.
Was
Die
heißt das?
Franzosen,
Xenophob?
Xenophobie ist die Angst, in Anführungsstrichen, weil man kann ja keine Angst vor Fremden haben, es ist die Fremdenangst, aber wörtlich übersetzt, aber es ist natürlich Fremdenhass eher. Die Franzosen sind ja die Herrscher in Algerien und die Araber sind ja da irgendwo die Fremden, zumindest nicht die Regierenden. Es ist ja eine Art Othering, bisschen so eine rassistische Teil. Und da ist ja auch irgendwo der Fremde dabei. Aber als ich das vorgelesen habe, dachte ich mir so, ist nicht irgendwie jeder der Fremde in diesem Buch? Raymond ist der Fremde zu Meursault, der kennt ihn ja nicht, nur als Nachbar. Marie ist ja eigentlich eine Fremde, die kriegen wir auch erst in dem Buch zu Dings. Gut, okay, die waren vielleicht Kollegen vorher, aber irgendwie alle sind fremd einander, habe ich das Gefühl. Also wir haben nicht irgendwie so eine tiefe Beziehung miteinander, sondern es bleibt irgendwie, die entwickelt sich erst durch das Buch vielleicht, aber das ist vielleicht ein bisschen zu groß und spannend.
Ich hätte das schon in der Einleitung sagen müssen, aber dann sagst du halt jetzt. Ich muss sagen, auch wenn es nicht mal in Frankreich spielt, ich muss sagen, das war gefühlt einfach das französischste Werk, das ich jemals irgendwie gehört habe.
Ich habe ein anderes gelesen, Betty Blue, 37 Grad am Morgen. Das war noch viel französischer.
Okay.
Also, es ist so schlimm, dieses Buch. Das ist 86 geschrieben, also 40 Jahre danach. Aber so, nicht Vergleiche, Parallelen dazu. Es ist verrückt. Absurd ein bisschen, aber dazu kommen wir später. Hast du ein bisschen was vielleicht zum Stil. Also ich hatte ja vorhin schon das Zitat mit Paris angebracht. Da merkt man schon, wie trocken und rational Merceau und dann auch der Stil ist. Weil ich finde, der
Ja,
Stil vom Buch ist
Meso sagt,
gleichzeitig ein bisschen.
Meso sagt in den ersten paar Kapiteln gefühlt gar nichts. Also immer wenn er irgendwas gefragt wird, sagt er mal so ganz knappe, kurze Antworten, die auch, wie du meint hast, sehr rational rüberkommen. Oder teilweise fast schon naiv.
Ja, genau. Das ist auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe das mit dumm bezeichnet, aber gut. Er hat irgendwie kein Verständnis über über die Welt ein bisschen, weil als er im Gefängnis ist, ist er so, ach ja, deswegen wird man des Freiheits beraubt, weil man eben nicht mehr frei ist. Man kann nicht tun, was man will. Und dann versteht er, ach, deswegen und so. Hä? Hat er noch nie darüber nachgedacht, wie Gefängnis funktioniert? Also da ist er auch ein bisschen dumm und naiv, wie du sagst.
Ja, aber
Aber auf der anderen
die Szene ist
Seite.
eigentlich ganz cool. Da redet er mit einem Gefangenen drüber, wie es ist, den Geruch einer Frau zu riechen. Und
Ja.
weil mir so eigentlich so der Meinung ist, dass alles.
Genau, die Szene ist hier. Also ich lese es einfach mal vor. Ich sagte, mir gehe es ebenso und ich hielte eine solche Behandlung für sehr ungerecht. Aber, sagte er, deswegen sperrt man euch doch ein. Wieso deswegen? Das ist doch die Freiheit. Man nimmt euch die Freiheit. Dieser Gedanke war mir noch gar nicht gekommen. Ich stimmte ihm zu. Das ist richtig, sonst wäre es ja keine Strafe. Ja, Sie verstehen die Dinge. Wie kann er das nicht verstehen? Also wie kann er das nicht schon vorher? Aber egal, was wolltest du sagen?
Naja, es zeigt nicht nur die Naivität oder wie auch immer, sondern es zeigt auch die Sorglosigkeit, in der er lebt.
Ja.
Also
Aber
es scheint, es hat auch was bisschen Erstrebenswertes an sich, seine Naivität.
es ist ja ein Ich-Erzähler, aber trotzdem finde ich, kriegen wir richtig viel mit von der Umwelt. Er beobachtet viel und gibt es auch genauso wieder. So ein bisschen realistisch natürlich, wie eben mit den lauten Tauben. Nee, lauter Tauben und dass es schmutzig ist und so weiter. Also ich finde, es ist schon sehr realistisch und natürlich auch ein bisschen pessimistisch vielleicht, aber ja.
Hast du ein paar Motive noch? Ich habe ja in der Einleitung schon ein paar gesagt. Also jetzt
Ja.
nicht Motive, aber Sachen, die vorkommen, die mir nicht so gefallen haben.
Ja, also Tod und Verfall ist natürlich ein ganz großes, wie du sagst. Also gleich am Anfang ist Mutter ist tot oder so wird gesagt. Dann sah der eine Nachbar hat einen Hund, der komplett verfallen ist. Da gibt es auch eine kleine Szene dazu. Dann der Mord an Araber ist natürlich Tod und Verfall. Und man könnte natürlich auch sagen, ob da irgendwo ein Verfall in der Gefängniszelle stattfindet, aber das ist vielleicht, kommen wir später noch dazu.
Ja, dazu ganz krass im Gegensatz hat man ja diese, ich nenne es mal Urlaubsidylle, ne?
Ja.
Also die Sonne, den Strand, das Strandhaus am Wochenende, Kino, im Meer baden,
Ja.
Freundin.
Ja. Es ist schon ein bisschen so ein Schwarz-Weiß ein bisschen. So auf der einen Seite ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist ein bisschen eingerahmt, oder? Man hat am Anfang dieses Traurige von der Mutter, dann kommt eigentlich das schöne Freundin, dann der Raymond, die Freundschaft da, die für ein bisschen komisch ist, vielleicht jetzt nicht nur positiv, aber dann kommt wieder die Idylle und dann kommt der zweite Teil oder der Mord an Abara und der zweite Teil, was dann komplett negativ ist eigentlich, da kommt nichts wirklich Positives dabei rum.
Ja, stimmt, das ist übel eingerahmt, um es nochmal hervorzuheben. Am Anfang stirbt man, am Ende stirbt er.
Ja.
Und zwischendrin ist das Leben.
Die Mutter, mit der Mutter beginnt, ist auch irgendwo
Ja,
was.
stimmt. Es
Dann
wird auch im
das
Gericht dann
andere.
genannt, sie haben diejenige irgendwie umgebracht oder verraten, wo
Ja.
dann gesagt wird, dass er auch noch ein Muttermörder ist, die sie in die Welt gesetzt hat.
Ein weiteres Motiv ist die Hitze und die Sonne. Wird klar, dass es gemeint ist, dass man mit dieser heißen Sonne einfach nicht klar denken kann. Also bei der Beerdigung ist er durch die Sonne so erschöpft, dass er gar keine Trauer richtig zeigen kann, weil ihm durch die Sonne der Schädel beim Wochenende am Meer so dröhnt, geht er dann am Strand entlang und dort sieht er den Araber und er schießt ihn. Ich meine, der Araber selbst hat ein Messer, wo es blitzt in der Sonne, ist wieder das Motiv. Und Sie stehen dann auch die Eintönigkeit von Rousseaus Dasein und das menschliche Dasein generell, diese Hitze, Sonne. Ich meine, wir kennen das doch alle, wenn wir im Sommer sind, haben wir dazu eigentlich Lust auf irgendwas anderes, als nur ins Wasser zu gehen und so? Eigentlich nicht. Und so kann man ja auch denken, dass Camus das Leben ein bisschen sieht.
Man muss auch sagen, das fällt mir gerade so auf, dass er sehr oft sehr müde ist. Also
Ja.
am Anfang bei der
Durch die
Todmarsche
Sonne.
schläft er fast die ganze Zeit. Sehr, sehr oft wird er auch gelangweilt. Also zum Beispiel bei den ganzen Verhören ist er dann ganz oft, ja, er weiß, er bewegt sich irgendwie auf so einer Metaebene, wo er sich dann irgendwie rumlangweilt, obwohl ihm herum eigentlich gerade spannende Sachen passieren, wie zum Beispiel zum Hör, das macht man nicht jeden Tag.
Ja. Ja, es ist schon verrückt. Hast du irgendwelche Themen, die aufgegriffen werden in dem Stück?
Ich habe gerade schon die Langeweile erwähnt, vielleicht kann man das so ein bisschen mit Gleichgültigkeit verbinden. Also, er legt zwar relativ viel Wert auf Arbeiten, aber so, dass ihm das irgendwie gleichgültig ist. Also, er legt zum Beispiel, er hat von seinem Chef sehr viel Respekt.
Ja.
Wir haben die Szene, dass er ihm nur ungern 2 Tage freigibt und ihn sich deswegen einschränkt. Er belohnt sich dann aber auch sehr gerne für die getane Arbeit zum Beispiel, ne?
Ja, zum Beispiel wodurch?
Durch irgendwelche Essen oder
Ach so,
Kino am
bei,
Wochenende, was weiß
ja,
ich was.
ah ja,
Ne?
stimmt,
Also
ja.
da kommt gleichgültig, kommt ja auch von ausgeglichen ein bisschen.
Ja, das
Würde
ist
ich mal
jetzt die
so sagen.
Frage, nicht?
Ja.
Ja, interessant. Also, ja, Arbeitswelt ist generell ein großes Thema, eigentlich. Also im Vergleich zu anderen Werken, da hat man irgendwie selten einen Bezug wirklich aufs Arbeitsleben an sich, sondern es geht ja eigentlich um die Story. Aber hier wird das schon hervorgehoben, wie du meinst, mit dem Urlaubstag und so weiter. Und ich glaube, die Gleichgültigkeit ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, das sollten wir langsam mal hingehen. Ich meine, nicht umsonst war der Arbeitstitel der Gleichgültige. Deswegen.
Ja, ich möchte noch zur Arbeit sagen, allein schon, dass er einen Bürojob hat. Finde ich
Weil ich glaube, bei
super
einer
geil,
Spedition, oder?
weil.
Bei einer Spedition, glaube ich.
Ja, also Bürojob ist halt irgendwie so der Inbegriff von Arbeit, Arbeit. Also nicht richtige Arbeit, sondern
Also,
so moderne Arbeit, sage ich mal so. Also jetzt nicht auf dem Feld
für
stehen,
ein Mo
sondern so.
ja, für den modernen Menschen, worum es
Ja.
ja auch bei Camus sehr häufig geht. Aber um in die Gleichgültigkeit nochmal reinzusteigen, ich glaube, das ist das bekannteste und auch das offensichtlichste Beispiel im Buch. Am Abend holte Maria mich ab und fragte mich, ob ich sie heiraten wolle. Ich antwortete ihr, es wäre mir einerlei, aber wir könnten heiraten, wenn sie es wolle. Und also Maria ist da auch ein bisschen so, hä, warum willst du mich heiraten, wenn du mich nicht liebst und hä? Und für ihn ist es dann komplett egal. Also es ist, Ehe ist sowieso nicht wichtig, sagt er ein paar Zeilen später. Also ich habe das jetzt nicht unbedingt verstanden, warum das nicht wichtig ist. Also das erklärt er ja nicht. Also kann er seine Gründe haben, aber er erklärt sich einfach nicht. Und das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber vielleicht muss es ein Gleichgültiger nicht machen, weil es ihn ja nicht interessiert, ob es du verstehst oder nicht.
Ich glaube, das kann ich so ein bisschen erklären, wie ich das verstanden habe, wenn wir dann
Ja.
zum Existenzialismus übergehen. Wollen wir das jetzt schon machen oder willst du noch ein paar Sachen zur Gleichgültigkeit sagen?
Ich sage noch ein paar Sachen zur Gleichgültigkeit hier einfach mal. Ist ja vieles egal und einfach nicht wichtig. Was aber nicht bedeutet, dass er nicht erkennt, wie die Situation realistisch ist. Also hier bei der Szene mit Marie erkennt er, dass sie ja nicht zufrieden ist mit der Antwort. Und als er von seinem Nachbarn eingeladen wird, vermutet er so, dass der Nachbar ja irgendwas von ihm will. Also er merkt ja, ihm ist es egal, ob er der Nachbar was von ihm will oder nicht, aber er merkt es ja trotzdem. Also er ist nicht irgendwie nicht so komplett naiv für die
Ja.
Motive anderer Menschen. Andererseits ist es schon irgendwie komisch. Er hilft ja seinem Nachbarn, der offensichtlich ziemlich zwielichtig ist,
Ja.
aber ich meine, er macht die Falschaussage ja für ihn und auch den Brief schreibt er für ihn. Also irgendwie, das ist eine ganz komische Sache. Also es ist ihm irgendwie gleichgültig, dass er nicht so der reinste Typ ist, aber auf der anderen Seite hilft er ihm. Also das ist auch irgendwie komisch. Und natürlich, dass er von seinem Chef nach Paris versetzt würde, ist ihm auch komplett egal, auch es ist egal. Da fragte er mich, ob mich ein Wechsel des Lebens nicht interessiere. Ich antwortete, man wechselt nie das Leben. Eins so, sei so gut wie das andere. Mit meinem hier sei ich eigentlich ganz zufrieden.
Er sagte dann sogar noch, in seiner Jugend hatte er noch sowas wie Ehrgeiz verspürt. Da hätte er das sicherlich angenommen, diese Versetzung nach Paris. Aber diesen Ehrgeiz hat er mittlerweile nicht mehr.
Schon ein bisschen traurig.
Was mit der Gleichgültigkeit gegenüber dem Mord?
Ja, also das ist auch nochmal ganz interessant, weil hier ist es ihm auch eigentlich komplett egal, dass er jetzt sein Leben zerstört. Er sagt, mir wurde klar, dass ich das Gleichgewicht des Tages zerstört hatte, die außergewöhnliche Stille des Strandes, an dem ich glücklich gewesen war. Da habe ich noch viermal auf einen leblosen Körper geschossen, in dem die Kugeln eindrangen, ohne dass man es ihm ansah. Und es war wie vier kurze Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte.
Ich fand, es hatte so ein bisschen was von Geh mir aus der Sonne Mentalität. So,
Gegen was? Warte.
ich könnte mir das Leben richtig einfach und richtig gut machen, aber nö, ich will jetzt halt, dass der gerade im Moment aus der Sonne weg ist.
Ach so. Ja, so in die Richtung. Aber also hier erkennt er ja auch das Unglück in dem Moment. Also er erkennt ja, oh, Schall, so Mist, ich habe einen Menschen getötet, aber da werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie, das wird jetzt einfach nicht mehr ein ganz normales Wochenende am Strand, aber es ist irgendwie ihm trotzdem wichtiger zu sagen, dass der Tag jetzt zerstört wurde. Ja. Was auch irgendwo Stoizismus ist, aber dass er jetzt dann jemand anderes die Hiobsbotschaft zubringt und nicht, ja, andersrum.
Ja, wenn wir jetzt zum Existenzialismus rübergehen, würde ich sagen, dass ich erstmal ein paar Gegensätze, die mir aufgefallen sind, hervorheben werde. Einmal haben wir den Zufall, der eben zum Mörder macht. Das wird sehr oft beim Gerichtsprozess gesagt. Raymond sagt es auch in seiner Zeugenaussage, dass er einfach nur ein Opfer von verschiedenen Zufällen geworden ist. Zum anderen haben wir also auf der anderen Seite vom Gegensatz haben wir dann die Logik der Richter, die in allem, was irgendwie passiert ist, auch wenn das gar nichts mit diesem Mord zu tun hatte, Zusammenhänge suchen. Und dann fällt auch dieser für mich sehr wichtige Satz von dem einen Richter, wenn das alles nur Zufall war und es eigentlich gar keine Zusammenhänge gibt, dann ist ja alles wahr und alles falsch. Und
Ja.
es gibt so ein paar Sachen im Existenzialismus, auf die man den so ein bisschen, ein paar Aussagen, auf die man das so ein bisschen beschränken kann. Eine davon ist die Irrationalität des Universums. Kann man sehr gut auf dieses Irrationalitätsgedanken beziehen, ne?
Ja.
Also, es gibt keine Logik in dieser Welt, sondern alles passiert irgendwie zufällig. Alles ist
Ja.
irrational. Zweiten Gegensatz, den ich so ein bisschen gefunden habe, war das sorgenlose Leben von Meuseau versus der Erwartung der Gesellschaft. Also
Ja.
er, zum Beispiel als seine Mutter stirbt, ist sehr sorgenlos, ist sehr
Handelt eigentlich.
nicht richtig, also nicht falsch, aber die Gesellschaft erwartet von ihm, dass er trauert. Und dadurch entsteht ein Konflikt. Ich finde, es lässt sich so ein bisschen auf die Bedeutungslosigkeit des Lebens beziehen. Also sorgenlos könnte man gewissermaßen auch als sinnlos, also wenn was sinnlos ist, dann beziehen.
Ja.
Das war so der zweite Punkt, den ich so groß finde und wichtig für den Existenzialismus gefunden habe. Und so, der dritte Gegensatz, woraus dann ein großer Punkt resultiert, habe ich einmal Meuseau versus Raymond. Die beiden gewissermaßen Gegenspieler. Der eine ist treibt die Handlung voran. Raymond, alles, was passiert, ist nur wegen Raymond passiert. Schon von
Ja.
Beginn der Brief, dass sie zum Strandhaus gefahren sind, überhaupt der
Ja.
Konflikt mit den Arabern, das war alles Raymond. Und Dann der passiv-verbe Mesur, der eigentlich nur die ganze Zeit da vielleicht mal aus Affekt handelt. Aber am Ende sind die beiden Personen dann irgendwie umgekehrt. Also der, der die ganze Zeit aktiv war, ist als Zeuge auf der Bank und unschuldig. Und der, der die ganze Zeit passiv war, ist der Angeklagte und mit zu tun, das verurteilt.
Ja.
Also das Ganze ist ein bisschen verkehrte Welt. Vielleicht auch wieder hier, kann man auf das Irrationale beziehen. Und ich finde es auch spannend, dass das zwei Gegenspieler sind, die aber trotzdem Freunde sind. Das wird ja auch in einem Stück extra betont. Remor sagt ja extra, hey, willst du mein Freund sein? Oder ab jetzt sind wir Freunde. Und Mesur sagt ja auch, eigentlich ist mir das egal, aber ja, lass uns Freunde sein.
Ja. Und wieder die Gleichgültigkeit sieht man hier.
Ja, was ich da jetzt so ein bisschen rausgezogen habe aus diesem Gegenspiel, ist einmal die physische Welt. Also mir kommt so vor, als ob Mesur sehr in der realen Welt lebt. Und einmal die emotionale Welt, in der Remor lebt, der ja mit seiner Ex ein bisschen Intrigen am Laufen hat, auch mit den Arabern, der da die ganze Zeit irgendwas in die reale Welt, wie es ist, nicht einfach akzeptiert, wie es mir so macht, sondern der da immer was reininterpretiert, beziehungsweise da bestimmte Beziehungen am Laufen hat oder Wert auf Beziehungen, wie es eben Freundschaft legt. So, das waren jetzt so die drei großen Sachen, die ich an Existenzialismus aus diesem Werk rausgesucht habe. Und ich habe dann auch noch was aus einem Seminar zum Existenzialismus, aber zuerst möchte ich wissen, wie du den Existenzialismus aus diesem Werk irgendwie rausgesucht hast, weil Camus ist ja auch ein bekannter Philosoph, aber der hat ja nur Romane geschrieben. Also das kann ich auch jetzt einfach schon mal sagen, in diesem Remor, in diesem Seminar wurde zitiert, wurde Camus gefragt, warum hast du das als Roman geschrieben? Der hat gemeint, man denkt nur in Bildern, wenn du Philosoph sein willst, schreib Romane. Deswegen jetzt die Frage an dich. Wo denkst du, ist die philosophische Botschaft bei ihm?
Ich glaube, ganz viel in dieser Gleichgültigkeit eben, dadurch drückt sich der Existenzialismus ja aus. Also Existenzialismus ist ja schön und gut, aber den muss man ja irgendwie umsetzen. Und wie reagiert man denn auf eine irrationale Welt, auf eine Welt, die ja keinen Sinn macht, von ihrer Umsetzung, von ihren Rahmenbedingungen, von ihren Startbedingungen, als zu sagen, ja, es ist ja komplett sowieso egal, was passiert und was jetzt die Ausgangsbedingungen sind. Und deswegen, schätze ich mal, hat Camus eben so viel Gleichgültigkeit mitgegeben, um zu zeigen, was denn passiert, wenn man eine gleichgültige Person, die Existenzialismus ja, praktiziert, was passiert dann mit ihr? Vielleicht den zweiten Teil ein bisschen weglassen erstmal, nur auf den ersten Teil schauen, wo man ja das Leben, das ganz normale Leben sieht von jemandem, der dem es einfach alles egal ist ein bisschen. Und warum ist es ihm egal? Naja gut, dann stirbt halt die Mutter, die muss irgendwann sterben. Und ja, heiraten muss man ja auch irgendwann. Okay, gut, dann ist das eben so. Und okay,
du gehst jetzt schon ein bisschen auf die Anwendung ein. Möchte ich kurz intervenieren und vielleicht die theoretischen Hintergedanken zum Existenzialismus noch kurz sagen, die ich eben aus diesem Seminar, ich habe die Quelle am Anfang genannt, ein bisschen so rausgesucht habe. Vielleicht noch vorneweg, Zitat von Sartre. Er hat gemeint, man könnte sagen, der Mythos von Sisyphos wollte uns diesen Begriff, Klammern des Absurden, vermitteln und der Fremde dieses Gefühl. Also du bist ja gerade schon aufs Praktische eingegangen. Hier hast du nochmal bestätigt, also das hast du richtig rausgesucht, anscheinend, man Sartre als Autorität rausnimmt.
Ja, eben, und auch im zweiten Teil sieht man dann eine ganz spezielle Situation. Also ich glaube, jeder kann mit dem Leben sich identifizieren, aber mit dem zweiten, mit der Gerechtigkeit eben nicht ganz.
Ja, jetzt zu dem theoretischen Aufbau. Wir hatten ja schon sehr oft das Absurde erwähnt. Das Absurde ist so ein bisschen der Ausgangspunkt von dieser Philosophie. Und in diesem Seminar wurde es so dargestellt, als es einfach die Abwesenheit von Sinnhaften ist. Also ein Leben ohne Ziele, ein Leben aber auch ohne Sorgen, ohne Rechtfertigungen. Du hast gemeint Gleichgültigkeit, das beschreibt es ziemlich gut. Und dann stellt sich die große Frage, wenn man ein Leben im Sinnlosen lebt, wieso bringt man sich dann nicht selbst um? Und dafür hat dann, das ist so ein bisschen die Leistung von Camus, weswegen der bekannt ist, einen Ausweg gefunden. Und zwar hat er gemeint, dass der Ausweg durch die Logik des Menschen erreicht werden kann, indem er diese Grenze anerkennt, indem er sich dieser Grenze bewusst wird. Das Sinnlose muss ausgehalten werden. Man muss gegen dieses sinnlose, absurde Leben, in dem man lebt, revoltieren, wie so gegen den Geistlichen, gegen Ende des Stückes, der hat er auch revoltiert, muss man das gegen das Absurde revoltieren. Zusammengefasst würde ich den Gedanken des Existenzialismus von Camus so beschreiben: Du lebst in einer absurden Welt, sei dir dessen bewusst, dann ist es kein Problem mehr für dich.
Interessant.
Jetzt kannst du gerne sagen, wie das hier praktisch angewendet wird von Meso.
Ja, also, wie gesagt, im ersten ist es eben so, dieses Leben eben, dass man einfach sagt, ja, okay, es ist egal, aber wenigstens, wie gesagt, habe ich Spaß, sage ich mal so. und im zweiten Teil ist es dann ein bisschen so dieses Fertigwerden mit, okay, ich bin jetzt in der Zelle, okay, ist halt so, kann ich jetzt nichts dran ändern, so in die Richtung. Und am Ende, ja, ich werde halt umgebracht, kann ich nichts ändern. Aber weil man sich dann eben bewusst wird, okay, ich bin in einer Zelle, okay, ich bin jemand, der als zum Tode verurteilt wurde, kann man ja dann wieder glücklich werden und sich dann ja, die Zeit vertreiben. Ich meine, du hast ja erzählt, dass er, als er sich daran gewohnt hat, sich die Zeit zu vertreiben, hat er sich einfach in seinen Kopf zurückgezogen und ja, einfach gedacht. Und am Ende ist es dann so, sagt er auch, dass er jetzt glücklich ist. Und irgendwie zeigt es mir dann auch, dass man nicht mehr braucht als sich selber in dieser Welt, um glücklich zu sein und so weiter.
Okay. jetzt haben wir so ein bisschen über den Existenzialismus an sich geredet. Wir haben schon vorher viele Werke besprochen. Das ist jetzt sowohl das erste Werk von Camus, das wir besprechen, aber vergleichende Literaturwissenschaft.
Ja.
Hast du noch ein paar Bezüge zu anderen Werken? Weil wir haben ja zum Beispiel Dürrenmatt, das ist ja durchaus aus der Zeit. Oder wir haben auch schon mal von Stefan Zweig, das ist jetzt nicht genau die Zeit, aber so ein bisschen circa.
Ja.
Hast du da ein paar Sachen?
Natürlich habe ich da ein paar Sachen. Die Panne von Friedrich Dürrenmatt, die du schon vorher erwähnt hast, sehe ich da schon ein paar Parallelen. Er hält sich nicht unbedingt für schuldig, der Protagonist, größtenteils, weil er nicht wirklich denkt, dass er was groß falsch gemacht hat. Und wir kriegen jetzt auch nicht wirklich von Merceau den Eindruck, dass er denkt, er hat ja keine Reue gezeigt. Und ich glaube, da muss ich noch mal kurz ein Zitat rausholen. Was ich getan habe, bereue ich kaum. Aber so viel Wut verwundete mich. Am liebsten hätte ich versucht, ihm herzlich, ja liebevoll zu erklären, dass ich nie etwas richtig bereuen können. Mich beschäftigte immer nur, was kam, heute oder morgen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als der von Gefolg getriebene Textillieferant oder so. Aber es ist trotzdem, sie werden trotzdem für etwas Groteskes verurteilt. Ja, gut, klar, Merceau hat den Araber verurteilt, das ist jetzt nicht grotesk, aber eigentlich ist es, wofür er verurteilt wird, dass er ja keine Emotionen hat, dass er nicht so christlich ist, dass er nicht für seine Mutter getrauert hat. Ja. Dafür wird er eigentlich verurteilt, deswegen bekommt er die Todesstrafe.
Ja, dass er nicht gegen den gesellschaftlichen Normen entspricht, wenn man so.
Genau. Er ist ein Rebell gegen diese moralischen Sachen. Gott oder ist das, tot.
Dass er eine andere Lebenseinstellung hat als viele andere Menschen.
Weil er eben seine eigenen Werte macht, wie eben Nietzsche es mit Gottes Tod gemeint hat.
Das klingt jetzt auch erstmal so lustig und erstrebenswert. Hey, jeder sollte seine eigene Werte definieren können, jeder sollte seine eigene Lebenseinstellung haben. Wenn man überlegt, dass vielleicht manche Lebensaufstellungen einfach sind, hey, es ist okay, andere Leute zu töten, dann ist es vielleicht dann doch nicht mehr so lustig und cool.
Ja, ich glaube, man braucht einfach ein Grundverständnis
von ein Werten. Weltethos.
Ein Weltethos. Von, wie heißt der?
Hans Küng. Okay.
Nee, aber das andere ist natürlich die Schachnovelle von Stefan Zweig, die, glaube ich, sogar im gleichen Jahr erschienen ist. Sind die nicht beide 1942 erschienen?
Stimmt.
In diesem Roman, in der Schachnovelle, wird die Person verrückt durch die Einzelhaft. Hier in Albert Camus Der Fremde hat ihm die Gefängniszeit keinen Einfluss auf die Psyche. Er genießt es ja sogar. Das ist einfach verrückt. Vielleicht hier nochmal ein Zitat. Die Hauptsache war immer, die Zeit totzuschlagen. Sobald ich lernte, mich zu erinnern, kannte ich keine Langeweile mehr. Dann kommt ein bisschen erklärt er, was er da gemacht hat. Je mehr ich nachdachte, umso mehr verkannte und vergessene Dinge kramte ich aus meiner Erinnerung hervor. So erfuhr ich, dass ein Mensch, der nur einen einzigen Tag erlebt hat, mühelos 100 Jahre in einem Gefängnis leben könnte. Ja, ich meine,
Und
da
ich
merkt
glaube,
man ja
diesem
einfach,
Leben,
der.
ich hab das vorhin schon in der Inhaltszusammenfassung wirklich schon mal hervorgehoben. Ich glaube, diesem Leben ist eben dieses Leben nach dem Existenzialismus gemeint. Dieses, sei dir bewusst, dass du in einer absurden Welt lebst, dann ist es kein Problem mehr. Ich glaube, das ist mit diesem, wenn du einen Tag richtig gelebt hast, einfach mal leben.
Ja.
Damit gemeint.
Ich glaube, wir haben das Ganze den Fremden gut durchgelebt, oder?
Ja. Ja, wir haben das eigentlich noch nie gemacht, so, aber ich frage mich irgendwie. Ja, okay, wir haben am Anfang gefragt. Also, ich frage mich gerade gefragt, warum haben wir eigentlich noch nie so am Ende irgendwie geredet? Hey, warum, wie hat dir das Buch gefallen oder sowas? Aber eigentlich kennen wir das am Anfang immer schon. Ich finde es aber lustig,
Ja.
weil nach der Besprechung sieht man das Buch nochmal ganz anders.
Können wir eine Abschlussfrage machen? Ich habe da
Das
auch noch ein
stimmt.
bisschen was.
Das stimmt. Dann sage ich mal, das war die heutige Folge Spargel auf dem Balkon. Wir stellen uns jetzt aber wie immer noch gegen. Meist nicht mehr ganz so ernst gemeint. Abschlussfrage. Viel Spaß dabei.
Okay, um ein bisschen auszuholen. Mersu ist im ganzen Buch ziemlich gleichgültig.
Ja.
Aber erst in der letzten Szene, meiner Meinung nach, als er akzeptiert, dass er sterben wird, geht er wirklich in diese Gleichgültigkeit auf, oder?
Ja, natürlich.
Er ist immer gleichgültig und so weiter, aber erst in der letzten Szene begreift er wirklich, was es heißt, gleichgültig zu sein, gleichgültig gegenüber dem Leben. Und dann ist es auch ihm egal, ob er stirbt oder nicht. Da habe ich mir
Er
gedacht,
erkennt, dass er in dieser Absurdität der Welt glücklich und ist.
genau. Denkst du, man kann nur gleichgültig sein, wenn man dem Tode geweiht ist? Weil häufig ist es ja so in Büchern und so weiter, dass erst, wenn man kurz vor dem Tod ist, kurz vor der Hinrichtung meistens auch, erst dann erkennt man, okay, ich bin gut mit dem Leben. Und ganz selten, das haben wir eigentlich nur bei Siddhartha oder so gehabt.
Ja.
Muss er kann er die ganze Zeit in den Bach starren und dann ist er glücklich. Aber glaub, ich weiß nicht mehr genau, was danach passiert, aber er ist zumindest nicht zum Tode verurteilt, aber er stirbt ja auch. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, Autoren wollen uns sagen, erst wenn du hingerichtet wirst, erkennst du, wie das Leben funktioniert. Was ich super traurig finde. Aber was ist deine Meinung?
Ich denke, dass das eigentlich gar nicht so fern von der Realität ist. Also Autoren,
Okay.
jetzt kommt die Prinzip der Nachahmung von Platon. nee, ich glaube, also ich glaube, dass das in der Realität auch sehr ähnlich ist. Man hört ja sehr oft von Leuten, die todkrank sind,
Ja.
dass die dann gefragt wird, hey, wie geht's denn mit der Diagnose? Die dann meinen, hey, an dem Zeitpunkt, wo ich diese Diagnose bekommen habe, ich habe jetzt Krebs, ich habe nur noch ein Jahr zum Leben. Ab da hat für mich das Leben erst richtig angefangen. Also diesen Satz hört man
Aber
ja öfter.
ja, aber dann wäre es eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Wir wissen ja alle, dass wir sterben, nur wir wissen ja
Ja.
nicht den Tag.
Ja.
Ich glaube, ist es nicht ein bisschen Existenzialismus, dass man sagt, ja gut, ich meine, jeder kann sterben, deswegen so, sag okay damit. Vielleicht ist es auch eher Stoizismus,
Ich
Nihilismus.
glaube,
Ach.
der Unterschied da so ein bisschen, oder der Denkfehler, wenn man jetzt sagt, so, ja, nee, scheiße, worauf alles ist halt so ein bisschen, dass. Also wenn du im Angesicht des Todes stehst, wenn du weißt, du hast nicht mehr lang, dann kannst du ja auch nicht mehr so viel schaffen. Das heißt,
Du machst
was in
nur
der
das
Zukunft
Wichtige.
passiert, ist relativ egal, weil du wirst ja sowieso relativ bald sterben. Also du weißt, dass du relativ bald stirbst.
Aber
Also
makroperspektivisch gesehen sind, sagen wir, wir leben jetzt noch 100 Jahre, 100 Jahre auch sehr wenig.
ja, nee, lass mich mal ausreden hier. Also wenn du mir jetzt sagst, ich habe noch ein Jahr zu leben, würde ich ziemlich sicher mein Studium abbrechen.
Ja.
Wenn ich aber weiß, ich habe noch 50 Jahre zu leben, dann würde ich ziemlich sicher mein Studium nicht abbrechen, weil ich weiß, dass ich nach dem Studium sehr wahrscheinlich ein besseres Leben habe, als wenn ich das jetzt abbrechen. Also,
Ja,
ich mache das ja
okay,
aus dem
aber.
Grund. Ich mache das ja mit dem Sinn dahinter.
Okay, von mir aus, aber es ist trotzdem, du kannst natürlich in 50 Jahren mehr machen als in einem Jahr. Und
Ja.
deswegen, in 50 Jahren kannst du ja viel mehr machen. Und deswegen ist es ja auch die Wichtigkeit, ich sage, ich kannst auch unwichtigere Dinge in den 50 Jahren machen. Also, du musst es nicht komprimieren in ein Jahr. Das ist aber nicht, das
Ich
ist.
verstehe den Gedanken nicht. Sag nochmal, jetzt werden wir hier richtig philosophisch.
Also, wenn du ein Jahr zu leben hast, machst du, brichst du dein Studium ab, okay, aber weil du es ja dann, weil es ja nicht mehr wichtig ist in dieser Zeit, aber für eben die 50 Jahre ist es schon noch wichtig. Aber es ändert ja nichts daran, dass du sterben wirst. Du kriegst einfach andere Prioritäten für die Zeit, die du hast. Aber es das heißt ja nicht, dass wie du übers Leben denkst, über wie du die Sachen vielleicht angehst, mit welcher Haltung du angehst, dürfte es ja nicht groß ändern, sondern nur irgendwie die Wichtigkeit von den Dingen, weil du solltest dich nur mit wichtigen Dingen beschäftigen und was dann wichtig ist, wird definiert, wie viel Zeit du hast.
Ich glaube, wir kommen hier auf keinen grünen Stefan.
Witzig.
Da müssen wir noch mal eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Meine Abschlussfrage an dich, die ich jetzt improvisiert habe, die ich aber ziemlich gut finde, weil ich finde, die passt perfekt jetzt dazu. Meine eigentliche Abschlussfrage war, wer ist der Fremde? Haben wir beantwortet. Jetzt frage ich dich, wo du ja gerade so glühend diese verteidigt hast. Philipp, hältst du persönlich Mesos Lebenseinstellung für strebenswert?
Nein, weil Gleichgültigkeit ist ja, also ich finde an sich ja positiv zu sehen, okay, der Tod seiner Mutter verfällt er nicht in eine Depression. Das ist ja grundsätzlich gut. Aber es ist ja eigentlich schlecht, dass er jetzt sich nicht in Marie so wirklich verliebt und da hat er ja auch keine positiven Gefühle. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt eine positive Freundschaft mit Raymond ist, aber da könnte ja auch positive Gefühle sein. Und da finde ich, er hat ja nie Spaß in diesem Buch, oder?
Auch, ich finde schon, dass er ein Genießer ist.
Essen, ja, welchen Genießer, okay, vielleicht, aber ich finde, wenn man gleichgültig ist, kann man auch nicht positive Sachen machen oder halt genießen. Weil es ist ja egal, ob du was Negatives oder was Positives hast. So, also warum nicht gleich das, also. Das funktioniert ja dann nicht. Also, das ist ja nicht konsequent genug, oder?
Du hast
Verstehst du, was
vorhin
ich
schon
meine?
Siddhartha angesprochen, das war ein perfekter Geniestreich, muss ich sagen. Weil Hermann Hesse hat ja genau darüber ein Buch geschrieben, einfach. Da hatten wir auch, dieser Siddhartha, ja, der dein Leben als, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Samatha? Samatha?
ja, irgendein komischer Name.
Ja, gelebt hat, wo er auf alles verzichtet hat und, ihm versucht hat zu erreichen, dass ihm alles gleichgültig ist. Und am Ende hat er dann aber auch gemerkt, dass ihm dadurch sein Leben gleichgültig war. Und dass es durchaus schön ist und vielleicht sogar wichtig ist, wenn einem Sachen im Leben wichtig sind. Natürlich ist es nicht rational, Sachen oder Personen oder wie auch immer einen Sinn zu geben, den sie in der Physik haben. Aber gewissermaßen macht das auch lebenswert. Also.
Aber dann haben wir wieder einen Sinn. Und wenn wir Existenzialismus haben, wo man sagt, das Leben hat keinen Sinn, das sind, glaube ich, zwei Philosophien, die sich einfach gegenüberstehen. Zwei unterschiedliche Weltansichten, oder?
Weiß ich gar nicht mal. Also, wenn man das so zusammenfasst wie ich und man sagt, du lebst in einer absurden Welt, sei dir dessen bewusst, dann ist es kein Problem mehr, dann kann man ja trotzdem noch Sachen
Kann man
haben, die
sich
einem wichtig sind. Das
einfach
hat Mesos jetzt in
willkürlich.
diesem Buch eher nicht so gemacht. Vielleicht ist
Ja.
dann meine Zusammenfassung von dieser Philosophie falsch.
Aber dann
Aber
kann man
so wie
doch
ich das
eigentlich
da zusammen, ich glaube, das wird es
so
geben.
zusammenfassen, zu praktisch sagen, okay, wir leben in einer absurden Welt, deswegen ist es eigentlich egal, für was du dich engagierst, so in der Rat. Hauptsache, du hast Spaß daran. Ich sag's mal so. Also, das ist natürlich jetzt nicht das, was im Buch steht, aber so kann man das natürlich auch auslegen, den
Ein
Existenzialismus.
Hedonismus.
Nihilismus, okay, ja.
Hedonismus.
Also Hedonismus, ja, okay. Aber mit nihilistischen, nicht nihilistischen, existenzialistischen Beigeschmack.
Ich glaube, besser wird's nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum
Und
nächsten
ciao.
Mal.